Haben wir ja schon mal einen schönen Start hingelegt, ne? Du bist Gott, du bist Herr, ich will dich immer preisen. Das ist ja vermutlich ein Versprechen, ne? Und ich möchte mit euch ein bisschen auf den Weg gehen, heute und in Zukunft. Ich möchte euch ein bisschen ermuntern, herausfordern. Das ist eine andere Herausforderung, als wenn man auf einer, wie soll ich sagen, Kaffee trinken, Party ist und es nur darum geht, welches Kuchenstück, welche Fingerfood ich jetzt als nächstes esse. Eine Herausforderung wäre, wenn jemand sagt, komm mal mit in die Küche, wir müssen mal was zubereiten. Oh, das kann ich gar nicht. Ja, das kriegen wir schon zusammen hin. Das ist eine Herausforderung. Und so wollen wir heute auch weitergehen. Also, Thema Warten auf die Hochzeit versus erwartende Hochzeit. Versus bedeutet so zwei Sachen gegenübergestellt. Warten kann total langweilig sein. Der Kollege da, nächstes erstes Bild hier mal. Kommt es nicht? Klappt nicht? Der da. Offensichtlich wartet der schon ein bisschen länger. Der hat auch nicht nur einen Bart, das kann man auch so kriegen, wenn das denn vorhanden ist. So, und aber es ist schon leicht verstanden. Also der wartet schon ein bisschen. Das kann total langweilig sein. Boah, Zeit vergeht nicht. Warten kann aber auch total entspannend sein. Machen wir das nächste. Ne? So kann man auch warten. Der wartet, dass da irgendeiner anbeißt. Und Angler habe ich mir sagen lassen, das ist nicht mein Metier, aber wichtig, Füße stillhalten, kein Radau machen und da sitzen. Und irgendwann zappelt dann die Rute oder der Melder da vorne und meldet das dann auf deinem Telefon, dass da was gezappelt hat. Und dann weißt du, oh, jetzt muss ich die Angel einholen. Und ansonsten dazwischen total entspannt, ne? Und erwarten, das dauert vielleicht die gleiche Zeit. Das ist aber viel, was ganz anderes. Ich fand das Bild sehr witzig, muss ich sagen. Muss immer mal nachgetragen werden dann. Aber das ist eine Erwartung, das ist auch Warten. Warten auf die Geburt. Aber das ist ja viel aktiver. Da sind die Gedanken dauernd dabei, da hat man gewisse Schritte zu tun, da plant man was, da macht man was, da wird das Kinderzimmer gestrichen, da wird die Wiege besorgt und dies besorgt und jenes und Untersuchungstermine und Ultraschall und Bilder machen und, und. Und ja, kenne ich jetzt so von meiner Tochter und deren Anhang da so Babypartys und all so ein Kram, da wird ja so viel Bohai gemacht. Aber ist nicht wirklich langweilig. Da ist immer was los, ne? Das ist Erwartung. Also das dauert ja tendenziell jetzt nicht mehr ganz 9 Monate, aber so, wir wissen so ungefähr der Zeitraum sind so 9 Monate. Wenn man es dann weiß, ist es vielleicht ein bisschen kürzer, aber ist eine lange Zeit, 9 Monate auf irgendwas zu warten. Wenn so ein 5-jähriges Kind 3 Tage auf Weihnachten warten soll oder auf den Geburtstag, das ist schon eine lange Zeit, ne? Aber 9 Monate sind auch eine lange Zeit, aber eigentlich vergeht die dann auch wie im Flug und am Ende heißt es, oh, wann ist er endlich so weit? Aber das ist eine sehr aktive Zeit und um dieses Erwarten geht es mir heute. Da ist ein Traugottesdienst und der Pastor fängt vorne an. Hohe Zeit, Hochzeit, höchste Zeit. So leitet er die Ansprache zur Trauung ein und jeder weiß, was damit gemeint ist, denn der Bauch der Braut ist schon deutlich zu erkennen, nicht wahr? Klar, so kann man es dann auch machen, ne? Aber es geht heute tatsächlich um Hochzeit, von der ich immer behaupten möchte, das ist hoffentlich nicht der schönste Tag deines Lebens. Denn das würde ja bedeuten, von nun an ging es bergab. Aber Hochzeit, hohe Zeit, darum geht es. Denn wir sind als Christen Braut von Jesus, also Verlobte, könnte man sagen. Und was hat man da für ein Ziel? Die Verlobung zu trennen? Nee, nicht direkt. Also man beendet die mit einer Hochzeit. Unser Bibelschuldirektor hat mal gesagt, meine Ex-Verlobte. Damit meinte er seine Frau. Ja, weil er sozusagen die Verlobung wurde dann ja beendet, weil es eben in die Ehe überging. Also darum geht es, um Hochzeit. Und ich möchte einen Text lesen aus der Offenbarung 19, ab Vers 6. Und wieder hörte ich viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge. Gewaltig, wie das Tosen einer mächtigen Brandung, wie lautes Donnergrollen. Hier schreibt Johannes, einer der Jünger von Jesus, viele Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt war, auferstanden und in den Himmel gefahren ist, ist er wahrscheinlich als wegen seines Glaubens als Christ verbannt worden, als einer der Führer der Gemeinde in Jerusalem. Er sitzt auf der Insel Patmos und Gott gibt ihm Visionen, Erscheinungen. Er sieht etwas ganz real, er spricht mit Leuten, er spricht mit Engeln. Er kann in den Himmel, in diese himmlische Welt hineingucken und hier gibt es eine Begleitung für ihn. und die taucht hier sozusagen gleich auf, indem sie auch selber redet. Aber hier beschreibt er erstmal, was er sieht. Und wieder, ne? Und wieder hörte ich viele Stimmen. Also er hat einen mächtigen Soundeindruck da. Und sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlendes, weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist das Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Also der Heiligen, ne? Dann befahl mir der Engel, also dieser Bote, der da mit ihm unterwegs ist, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Und dann hat der Johannes das aufgeschrieben. Also er hat seinen Eindruck aufgeschrieben, was ich hörte, was ich sah. Und dann kriegt er noch einen wortwörtlichen Text. Schreibt das genauso auf. Macht das so. Hat er offensichtlich gemacht. Gehen wir mal von aus, ne, dass das so stimmt. Glücklich ist, wer eingeladen ist zu der Braut. Und ich glaube, dieser Bibeltext ist nicht oder drückt nicht aus, dass es da um die Gäste geht, sondern es geht um die Braut. Wer also Braut ist. Wem gesagt würde, willst du mich heiraten? Dich will ich heiraten, ne? Das ist der Eingeladene, weil in der Bibel davon die Rede ist, schreibt Paulus auch sehr deutlich, dass wir die Braut von Christus sind. Darum geht es hier. Und Jesus wird Hochzeit feiern. Als er das erste Mal, das letzte Abendmahl sozusagen hat auf dieser Erde, da sagt er, ich werde das mit euch nicht mehr feiern, bis dann einmal in der Ewigkeit. Und da ist von einem Hochzeitsmahl die Rede, wo diese Verbindung gefeiert wird. Und diese Braut, die eingeladen ist, besteht aus vielen Körperteilen. Die meisten von euch kennen diese Bilder, ne? Dass der Leib Christi aus vielen Körperteilen besteht und dass der Leib von Christus dann die Braut von Christus ist. Ihr werdet sagen, ja, das haut ja alles nicht hin. Entweder ist das sein Körper oder seine Braut. Es sind Bilder. Und wenn du jedes Bild bis zum Exitus sozusagen auslegen willst, dann wirst du immer auf Schwierigkeiten kommen. Es sind Vergleiche, die Sachen deutlich machen wollen. Und hier ist diese Braut sozusagen nicht eine singuläre Person, außer man sagt, es ist die Gemeinde von Jesus. Und die Gemeinde von Jesus ist nicht die Gemeinde hier, das ist die Gemeinde hier, 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 hier und alle Kinder von Jesus, alle Kinder von Gott, können wir so sagen, wenn wir bei den Bildern bleiben, sind die Geschwister, die Brüder und Schwestern von Jesus, die sind aber auch seine Braut. Alle, die den Namen, sage ich mal, Christen verdienen. Also, um das Wort zu vermeiden, die einfach Nachfolger von Jesus sind, die er gerettet hat. Das ist seine Braut. Diese Gruppe, im rechtlichen Sinne würde man sagen, das ist eine juristische Person. So wie ein Geschäft in der Regel nicht eine Person ist, sondern eine juristische Person. Wenn man so eine große Gesellschaft nimmt wie VW oder so etwas, ja, wem gehört denn das? Ja, da gehört dem einen so und so viele Anteile, dem nächsten so und so viel. Du hast vielleicht auch noch ein paar Aktien davon, bist auch Mitinhaber. Aber es ist die juristische Person, Volkswagen, AG, irgendwas, wie auch immer die heißen mag, mit tausenden von Untergruppen. So sind wir diese Person, diese Braut. Und es sind zwei Fragen, die uns heute beschäftigen sollen. Ist diese Hochzeit für dich ein Ziel? Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ne? Oder die zweite Frage auch, wie verbringst du die Zeit bis dahin? Und damit sind wir eben bei dieser Erwartung. Nicht bei dem, naja, wird halt irgendwann passieren, ne? Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, irgendwann war ich verheiratet. Das ist selten der Fall. Ja, also ich glaube, im Normalfall gibt es da einen gewissen Weg. Meistens tun beide da irgendetwas für. Anders wäre das schon alles ein bisschen merkwürdig. Und dann ist das nicht einfach nur passiert, ne? Das ist ein Plan. Und das ist ein Weg. Also, ist diese Hochzeit für dich ein Ziel? Für Jesus ist sie das. Jesus sagt, ich will euch zu mir holen. Jesus sagt, ich habe für euch Wohnung bereitet. Jesus sagt, ihr seid eingeladen zu diesem Hochzeitsfest. Und hier sagt der Engel, schreibt das auf. Glücklich ist derjenige, der dazu eingeladen ist. Glücklich ist derjenige, der ein Teil davon ist. Also ist diese Hochzeit für dich ein Ziel? Musikgeschmäcker sind verschieden. Es gibt eine Musikrichtung, die heißt Gospel. Entstanden auf den Baumwollplantagen oder daneben oder danach, wo es schwarze Sklaven für die weißen Massas harte Arbeit verrichten mussten. Die hatten hier nichts mehr zu erwarten. Die Gospelmusik, Gospel das Evangelium, auf gut Deutsch, die gute Botschaft. Das war das, was sie getragen hat. Die haben davon gesungen, dass sie über den Jordan gehen. Dass sie in das gelobte Land einkehren. Dass sie auffahren wie Elia in dem feurigen Wagen. Das war ihre Blickrichtung auf das schöne Jenseits. Weil hier war nichts zu erwarten. Wir haben oft ein sehr gutes Leben hier. Ah, klar, tut dir das weh und jenes. Und du warst auch schon öfter beim Arzt und so. Und mal ging das im Leben schief und das. Aber vielen Leuten geht es einigermaßen brauchbar gut. Und da haben wir vielleicht auch mal vergessen zu gucken, dass Jesus uns etwas um so viel Schöneres versprochen hat. Wir haben es vorhin kurz im Anklang gehört. Alfred hat diese Erde verlassen. Alfred ist gestorben. Damit ist nicht jetzt alles vorbei. Alfred, hat man früher so gesagt, ne, ist nach Hause gegangen. Alfred hat die nächste Stufe sozusagen erreicht. Und mit Sicherheit kannst du davon ausgehen, egal wie gut es dir hier gegangen ist, ob du in Saus und Braus gelebt hast, es wird noch besser werden. Und wenn du eh schon an allem Möglichen leidest, ja, dann es wird so und so besser werden. Und wenn du da verheult ankommst wegen deines Elends, dann wird dir da jede Träne abgewischt werden. Und dann kommt irgendwann, ich habe keine Ahnung von den Zeiträumen, das ist vermutlich auch alles relativ egal, weil unsere Zeitrechnung da nicht mehr so relevant ist. Dann wird irgendwann mal alles zusammenkommen und dann wird es Party geben. Das ist das, was Jesus plant. Dafür ist er von da oben nach da unten gekommen und hat sich, ja, es wird einmal sogar gesagt, wurde erhöht am Kreuz, schöne Erhöhung, wurde ans Kreuz genagelt. Erniedrigender, nackter angenagelt zu sein als schwerer Verbrecher, kannst du eigentlich keinen. Inklusive der stundenlangen Schmerzen und der Todesangst. Aber dafür hat Jesus das gemacht, um sich damit seine Braut zu erkaufen, zu retten. In dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Wir haben vorhin solche schönen Lieder gesungen, solche Bekenntnisse. In dem Moment hat er dich angenommen. Vergib dir deine Schuld, mach dich rein, mach dich zu einem Heiligen, auch wenn dein Leben manchmal nicht so aussieht. A, haben wir keinen Heiligenschein, B, machen wir Fehler. Aber er hat uns gereinigt und unser Bestreben ist, rein zu werden, wie er zu werden. Das ist sozusagen ab dann Genetik. Auch da will ich ein Bild rein, weil er sagt ja, durch dieses Blut sind wir erkauft. Und er macht uns sozusagen zu Blutsverwandten und damit ist da irgendwas Ähnliches. Ne? Wissen wir ja, was Blutsverwandte macht ja aus, dass sie eine ähnliche Genetik haben. Die ticken ähnlich. Ja? Und das passiert, wenn ich Christ werde. Das muss passieren, sonst stimmt da irgendwas nicht. Ich muss Jesus ähnlicher werden. Das ist eigentlich zwangsläufig, so wie wenn du da so einen Apfelbaum pflanzt und du guckst dann raus und siehst, hängen Erdbeeren dran. Da stimmt doch was nicht. Ist doch irgendwas falsch, ja? Das eine ist eine Nuss, biologisch gesehen, glaube ich. Also die Erdbeere zählt zur Nuss, weil das jemand so katalogisiert hat mit der entsprechenden Anordnung von den entsprechenden Bausteinen da drin und so. Ja, und ein Apfel ist nun mal was anderes. Da würde irgendwas nicht stimmen. Wie schreibt Jakobus, da kann doch aus einer Quelle nicht bitteres und süßes Wasser gleichzeitig rauskommen. Das haut nicht hin. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Also, um bei unserem Bild zu bleiben, Hochzeit, du bist die Verlobte von Jesus. Und da ist das Hauptbestreben doch nicht, dass du möglichst eigenständig bleibst, möglichst unabhängig bleibst. Nee, das Hauptbestreben ist doch, wir wollen zusammenkommen. Wir wollen unser Leben gemeinsam verbringen. Also ist man interessiert am anderen, am Denken des anderen. Und in diesem Fall wissen wir, wo da sozusagen die Maßstäbe liegen. Die liegen nicht bei uns, sondern die liegen bei Jesus. Das heißt, wir müssen uns angleichen. Und das wollen wir ja auch. Ich liebe ihn doch. Liebst du Jesus? Einer hat den Mut, das zu sagen. Ja, ich weiß, es ist so, ist bei mir auch nicht anders. Wenn meine Frau mich fragt, liebst du mich, dann muss ich natürlich sagen, habe ich doch damals gesagt, da hat sich jetzt nichts geändert, also muss ich das nicht immer wiederholen. Ne? So sind Männer, ja. Gut, ich habe auch ein bisschen dazu gelernt, aber ich finde den Spruch schön. Ich sage dir schon Bescheid, wenn es anders ist. Nein, aber das will man ja auch irgendwie, man will sich rückversichern. Das sollte ein Ausdruck sein, natürlich im Alltag auch, nicht nur in Worten, sondern eben auch in Taten. Aber liebst du Jesus? Ja? Also hast du auch das Bedürfnis, du möchtest ihm gefallen. Ja, du machst dich nicht schön, damit dich alle anderen begehren. Nee, du machst dich eigentlich schön für deinen Bräutigam. Sollte so sein, dass er sich dran freut. Und diese Schönheit hat jetzt nichts mit Kosmetik zu tun, mit dem Äußeren, mit dem Kosmos sozusagen, sondern das hat was mit Inneres zu tun, mit deinem Wesen. Also findet praktisch so eine Art Abgleich statt zwischen Gottes Plan und zwischen meinen Gedanken. Das ist das, was eine Braut dann auch tun wird. Ein Bräutigam normalerweise auch, ne? Der möchte ja seiner Braut auch gefallen. Das ist doch so. Aber wir sind bei uns. Wir müssen ja nicht über den anderen reden, ne? Es geht ja immer um mich oder um dich. Also, ist das dein Ziel? Wenn das dein Ziel ist, wirst du doch irgendwas in diese Richtung tun. Wenn es nicht dein Ziel ist, ja, dann lässt du es einfach auf dich zukommen und sagst, wie, morgen war das schon? Oh nee, du, da hatte ich aber jetzt gerade meinen Fitnesstermin, da kann ich zur Hochzeit nicht kommen. Das wird nicht passieren. Ne? Also, meine Frau guckt ja auch gerne hier dieses Tüll und Tränen oder wie das da heißt oder sowas, ja, wo sie sich da einmal alle die Klamotten anziehen und dann alle bewerten das und so. Ja, da macht man einen riesen Aufwand, ne? So ein Brautkleid, das muss was hermachen. Das muss zu mir passen, das soll irgendwas aussehen. Hochzeit ist was Besonderes. Jetzt ist das vielleicht für Frauen einfacher nachzuvollziehen als für unser einen hier, aber wir müssen auch, als Männer müssen wir uns da reinfinden, wir gehören zur Braut Christi. Und das Denken sollte insofern, ob Mann oder Frau, das Gleiche sein. Ja, ich möchte mich für meinen Bräutigam vorbereiten. Ja, das soll so aussehen, dass der total stolz drauf ist, dass wir beide da zum Altar gehen. Ja, dass wir beide zusammengehören. Der soll da nicht denken, ach Schande, das sieht aber auch wieder aus, fürchterlich. Schürze hätte sie auch ablegen können. Ne? So, keine Braut wird sowas machen. Also fast keine, sagen wir es mal so. Es gibt sehr unterschiedliche Geschmäcker. Aber ich glaube mal, die meisten Leute, die hier sitzen, würden auf solche Gedanken nicht kommen. Nach ihren Möglichkeiten würden sie das Beste draus machen. Und da geht es jetzt ja nicht nur um viel Geld im Zweifelsfalle, sondern überhaupt um diese Einstellung. Also, damit stellt sich eben die Frage, ist das ein Ziel? Die zweite Frage eben, wie verbringst du die Zeit bis dahin? Ne? Bereitest du dich denn wirklich drauf vor? Im Vers 8 haben wir hier gelesen, in der Offenbarung da, in reines, strahlendes, weißes Lein durfte sie sich kleiden. Also, ankleiden musste sie sich sozusagen selber, könnte man sagen. Aber irgendwie war da auch ein anderer Part dabei. Sie durfte sich da rein kleiden. Irgendjemand muss die Kleidung gestellt haben, ne? War der Bräutigam. Und das beinhaltet, würde ich mal so sagen, so ein bisschen dieses Geheimnis, über das wir stolpern, weil wir viele Sachen probieren, mit unserem Verstand hinzukriegen und da passen zwei Sachen nicht zusammen. Ja, was ist denn das jetzt? Angekleidet werden, also tut das denn einer? Sich selber anziehen? Woher kommen die Klamotten? Wer ist daran schuld? Also wer muss was tun? Und ein Bild, was ich finde, was zumindest mir verstandesmäßig hilft, das ein bisschen einzuordnen, dass ich das mit meinem Verstand nicht hinkriege, ist das Bild eines Gleises. So ein Gleis, klar, wenn wir von oben drauf gucken würden, wären das zwei parallele Linien. Wenn wir so gucken, denken wir, irgendwo da hinten, da stoßen die zusammen. Wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Das Geheimnis von Zügen, die darauf fahren und nicht entgleisen, mit diesem Gleis zusammen liegt da drin, dass der Abstand des Gleises immer gleich bleibt. Würde der sich verändern, würde der Zug entgleisen. Und wir haben manchmal so zwei Aussagen. Gottes Gnade, du wirst gerettet, da kannst du auch gar nichts tun. Und du musst dich ändern. Oder du musst doch irgendwas tun. Was auch immer. Das sind zwei Sachen, die passen ja scheinbar nicht zusammen. Ja, was denn nun? Entweder ist das alles ein Geschenk oder es ist meine Leistung. Das mit dieser Leistung, da ist ja Luther angeblich sehr deutlich drüber gestolpert, weil das in der katholischen Kirche sehr deutlich immer gesagt wurde, du musst was machen, vor allem musst du mal Geld spenden und so, damit du mal in den Himmel kommst und nicht so lange im Fegefeuer bleibst. Und Luther hat auf einmal gelesen, hey, wir werden aus einer Gnade, aus einem Geschenk Gottes heraus gerettet, also da muss ich gar nichts tun. Ja, und dann gibt es Leute, die sagen, ja gut, dann wird es halt passieren, wie Gott will, einfach so, kann ich ja gar nichts tun. Es liegt ja nicht an mir, es liegt ja alles in Gottes Hand. Also mache ich am besten nichts, dann kann ich auch nichts falsch machen. Und egal von welcher Ecke du kommst, es gab immer religiöse Richtungen, die waren mehr so auf dieses fleißige Sein, Heiligung, das ändern, das kontrollieren, hier Maßstäbe, da Zäune. Und andere, die waren immer, du mach das so, wie der Geist dir das eingibt, es ist eh alles Gnade. Und wenn du auf die Nase fällst, Gott wird ja schon einfach wieder, der kommt, streckt die Hand aus, zieht dich da raus. Du musst da auch gar nichts tun. Immer so zwei Extreme. Und jeder hat die Bibel auf seiner Seite. Jeder findet eine Bibelstelle für irgendetwas. Es ist wie mit den Gleisen. Das eine rechts, das andere links. Aber so ein Zug fährt nicht auf einem Gleis, der fährt immer auf zweien. Oder Schienen, wenn man das Gleis, ich weiß gar nicht, wie die Begrifflichkeit genau ist. Ich denke, Gleis ist dieser Komplettkörper da, der Gleiskörper aus den Schwellen und den beiden Schienen. Aber der fährt nicht auf einer Schiene. Der fährt auf zweien. Und die beiden kommen nicht zusammen. Da gibt es keine Synergie, wo man irgendwann sagt, oh, wir legen das zusammen und passt das auch alles richtig. Wir wollen ja gerne Sachen auch zusammenpacken, damit sie logisch sind und damit wir sie endlich in den Karton packen können. Aber das ist manchmal nicht so. Da haben wir Sachen, die sind für unseren Verstand immer irgendwie hü und hot. Ja, wenn Gott denn alles weiß, und Gebete erhört, bevor sie gesprochen werden, warum soll ich dann überhaupt noch beten? Und warum soll ich mehr als einmal beten? Ist Gott vergesslich, dass ich ihn 2 Tage später nochmal dran erinnern muss? Reicht das nicht, dass ich ihm das einmal gesagt habe? Ist er nicht allmächtig? Ist es nicht Jesus, der sagt, mit einem Gleichnis, dass da eine Witwe war, die bittet und fleht, bis sie endlich ihr Recht kommt? Ja, so müsst ihr das auch machen. Finde ich nicht für alles eine Bibelstelle? Und entstehen nicht genau dadurch diese komischen Irrlehren, dass wir immer meinen, die beiden Schienen müssen zusammenkommen? Ja, dann haben wir einen Unfall. Dann ist der Zug entgleist. Manche Sachen kriegen wir in unserem Verstand nicht zusammen. Und auch hier die Kleidung. Wo kommt sie her? Es wurde ihr eine weiße Leinwand gegeben. Sie sollte sich bekleiden. Du kannst dich auch weigern, nicht anzuziehen. Ne? Ist bei kleinen Kindern oft auch der Fall. So, ne? Die wollen nichts anziehen. Oder das zumindest nicht und das nicht und so. Kannst du noch was geben und noch was geben und noch was? Nee, will ich nicht. Ja, das sind schon wieder 2 Paar Schuhe. Ne? Es ist eigentlich alles vorhanden, um für die entsprechende Witterung gekleidet zu werden. Aber nee, klitsche nass und ich friere und dies und das. Ja, ich habe dir gesagt, zieh das an. Habe ich dir alles gegeben. Hast du nicht gewollt. Kannst du dir vorstellen, dass eine Braut die tollsten Klamotten kriegt und sich weigert, die zur Hochzeit anzuziehen? Eigentlich nicht, ne? Aber wir sind jetzt in der Zeit, wo es darum geht, dass wir uns entsprechend benehmen. Also, dass wir uns als Braut verhalten. Die schöne Kleidung, die finanziert der Bräutigam. Oh, ich muss das Geschenk auch annehmen, ne? Ah, nee, habe ich gar nicht nötig. Ich meine, ich stehe selber da. Ich habe das nicht nötig, dass du mir was schenkst. Ah, alleine machen kann ich selber. Ja, manchmal sind auch erwachsene Menschen bockig. Wir wollen uns ja nichts, was wir selber können. Ne? Da brauche ich ja kein Bitten. Ja, das ist manchmal einfacher, natürlich. Ich ja eben selber was erledigen kann, brauche ich keinen fragen. Andere Leute ticken total anders. Warum soll ich es selber machen? Ich könnte auch jemand fragen. Muss ich ja nicht die Arbeit machen. Ne? Aber sind wir ein bisschen verschieden. Nur, wer macht das? Der Bräutigam und ich? Ja, irgendwie ist das ein Coworking. Ne? Da müssen wir zusammenarbeiten. Und mit diesem Denkmodell, ja, aber ich muss auch was tun und ich muss, also 52 Sonntage hat das Jahr, also an 40 muss ich mindestens im Gottesdienst gewesen sein, sonst kann das nicht gut aussehen. Irgendwas muss ich ja auch bringen, damit ich meinem Himmel ankomme. Leistung? Hast du am Tag schon mal mehr als eine halbe Stunde gebetet? Nicht? Ja. Puh, da würde ich mir jetzt schon Sorgen machen. Ich meine, wie willst du denn da im Himmel dastehen, wo Anbetung ist, wo Gott gepriesen wird. Also, wenn du das jetzt noch nicht mal machst, ganz schlecht. Da muss ich ein bisschen mehr anstrengen. Ne? Da kann man sich nicht einmal die Hände in den Schoß legen und hoffen, dass das Schlaraffenland dann dir alles füllt. Nee, das geht nicht. Es ist schwierig. Was ist richtig, ne? Was ist falsch? Aber du bist letztlich gefordert, irgendwo bei dir was zu tun. Deine Gesinnung muss doch stimmen. Und wenn die Gesinnung stimmt, ja, dann passieren manche Sachen ganz automatisch. Dann tut man das. Wenn ich irgendeinen Traum habe, etwas, dann bin ich ganz schnell dabei, irgendetwas in diese Richtung zu tun. Dann ist das kein Muss, dann ist das eigentlich ein Bedürfnis. Ja, ich möchte mal in das und das Land reisen und ich möchte mich mit den Leuten verständigen. Ja, dann belegst du halt vielleicht einen Volkshochschulkurs oder Bubble oder sonstige Apps oder irgend sowas. Und dann ist das nicht, boah, jetzt noch eine Sprache lernen, total ätzend. Nee, du hast ja ein Ziel, du willst das ja. Du entdeckst das und willst das. Du willst schön aussehen als Braut für deinen Bräutigam. Ne? Johannes 15, Vers 5, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Da haben wir diese enge Verbindung, die total abhängig macht und wo die Abhängigkeit gezeigt wird und wo vollkommen klar ist, dass da irgendwie beides wieder zusammenläuft. Also dass diese beiden Schienenstränge da sind. Ich bin der Weinstock, also das, der Stamm könnte man sagen, ja, das, was da hochkommt. Ihr seid die Reben, das ist das äußerste Ende dann, an denen dann die Trauben hängen. Ja, der Weinstock ohne die Reben ist nichts, die Reben ohne den Weinstock ist nichts, ne? Also, wenn der Weinstock da ist, kann der immer irgendwie was noch austreiben vielleicht. Dann macht er halt neue Reben. Zweifelsfalle andersrum. Geht das ein bisschen schlechter. Aber wie dem auch sei, beides gehört zusammen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Die Frucht wächst nicht am Stock. Die wächst an den Reben. Dann haben wir diese zwei Sachen, ne? Dieses, boah, die Rebe muss da pressen und drücken, dass da irgendwie eine Beere entsteht und noch eine und noch eine. Ja, das klappt ja nicht. Da ist ja der Durchfluss der Energie, des Wassers, der Umwandlung, der Kraft sozusagen durch den Weinstock raus in die Ästchen. Egal, wer den Hahn zumacht, hinten kommt nichts ran oder kommt nichts raus. Das gehört zusammen. Wenn wir zusammen verbunden bleiben, dann gibt es ein Ergebnis. Dann gibt es viel Frucht. Also geht es gar nicht darum, dass einer ganz viel leisten muss. Es ist ein Teamwork und es ist etwas Natürliches. Frucht und Wachstum sind ja Normalzustand bei Pflanzen. Das ist ja nicht eigentlich eine Produktion. Klar, für den Weinbauern ist das eine Art Produktion. Ja, und für andere Bauern auch, die irgendwas aussehen und dann wird was getan und dann wächst das und dann muss es abgeschnitten werden. Da wird dann halt irgendetwas produziert. Aber eigentlich ist es natürliches Wachstum. Das ist etwas, was gar nicht anders geht. Das ist angelegt, das funktioniert eigentlich. Solange da keine Trennung ist. Wer mit mir verbunden bleibt, der bringt dann reichlich Frucht. Ohne mich könnte nichts ausrichten. Boah, wir können ja total viel tun. Ohne Jesus, ne? Weil wir haben ja einfach Begabungen, Kräfte und sonst was schon seit Geburt mitgekriegt und später uns draufgehopft dann. Wir können ja total viel tun. Aber es geht ja um das Wesentliche, um das Fruchtbringen. Und da geht es um diese Gemeinschaft, um diese innige Verbindung. Anders wird das nichts. Also man kann es nicht trennen und man kann hier auch nicht sagen, wer bringt mehr Leistung. Es ist eigentlich, klar, in der Firma wird das immer ein bisschen anders behandelt und entsprechend sind auch die Gehaltsstufen unterschiedlich. Aber ehrlich, wenn es keinen gibt, der den Plan hat und weiß, wie man den umsetzt, brauchst du auch keinen, der ihn macht. Aber wenn es nur einen gibt, der den Plan hat und wie man das umsetzen könnte, aber hat keine Leute, die das tun, wird da auch nichts draus. Klar, die am unteren Ende der Nahrungskette, die werden meistens schlechter bezahlt und der obere, der schön im Büro sitzt und sich das ausgedacht hat, kriegt meistens mehr. Das muss jetzt nicht gerecht sein, das ist halt erstmal so, so kennen wir das. Aber beide sind voneinander abhängig. Und ich finde es immer schäbig, wenn die Manager von großen Unternehmen sich da Boni einsacken und unten wird gesagt, ja, wir müssen allerdings auch ein paar Leute entlassen. Wir können es nämlich jetzt auch mit weniger. Oder dann steigt unser Gewinn noch mehr. Finde ich ein bisschen schäbig. Ist halt so. Sagen wir erstmal, ist jetzt auch nicht das Thema. Aber der eine könnte und den anderen nicht. Ja, wenn ich nicht die Schrauben drehen würde. Ja, du wüsstest aber gar nicht, welche Schrauben du wo reindrehen müsstest, wenn es dir keiner erklären würde. Denn du kannst das nicht konstruieren zum Beispiel. Wir sind voneinander abhängig. Wir gehören zusammen. Und wir brauchen einander. Mit mir verbunden, in mir sein. Ganz wichtig. Worum geht es? Um eine Hochzeit. Es geht um innige Beziehung. Da geht es doch gar nicht darum, dass jeder möglichst er selbst bleibt, jeder möglichst eigenständig ist, jeder möglichst unabhängig ist. Darum geht es nicht. Gott hat ja diesen Riesenfehler auch gemacht, dass er sich ein Stück weit abhängig von uns macht. Ganz viel, was auf dieser Erde passieren soll, was es sein, baue dein Reich, ne, möchte er durch dich und durch mich tun. Wie dämlich. Wenn du das selber machen, wird es funktionieren. Hast du das schon mal gedacht? Also ich habe das schon öfter gedacht, weil wir sind doch so schwach. Wir sind doch manchmal so bockig, wir sind manchmal unwillig. Er kann das doch. Er sprach und es stand da. Er hat sich verpflichtet sozusagen. Er hat sich entschieden, ich möchte meine Geschöpfe, die ich so lieb habe, die möchte ich vorbereiten, dass die meine Werke tun können. Dass die Teil von dem großen Projekt sind. Dass wir Gottes Reich bauen. Also diese Einheit, die will er. Haben müsste er die bestimmt nicht. Ob wir nun 1 Milliarde sind oder 5 Milliarden oder 500.000 auf der Erde, egal was, da sind so wenig Leute, die willig und fähig sind, seine Pläne umzusetzen, da könnte er selber wirklich besser machen. Aber er hat sich entschieden, er nimmt mich und er nimmt dich. Und das ist eine totale Ehre. Das ist so eine Ehre, wie sie in einer normalen Familie auch passieren sollte. Wo ein Kind irgendwann mal anfängt, ein bisschen mehr und dann wollen die noch mehr und dann dürfen sie mal den Geschirrspüler ausräumen und einräumen. Und dies machen und jenes machen. Ja, und natürlich klappt das total super. Und es geht auch viel schneller alles. Ja, Pfeifendeckel. Dauert alles 10-mal so lang. Aber ich habe geholfen, ne? Und ich erzähle immer noch stolz. Das weiß ich leider ja nicht mehr. Das hat mir ja nur mein Vater erzählt. Er hatte aber so ein ganz altes Auto gekauft. Ein Fiat 500. Damals war das noch ein Bambini. Also ein ganz, ganz kleiner. Heute ist das ja auch so ein Monster geworden, der Fiat 500. So, aber da war der ganze Motor festgerammelt und gegammelt. Und der hat das Ding auseinandergenommen und zusammengebaut. Und irgendwo war dann ein Teil über. Und ich soll ihm erklärt haben, dass er das und das noch wegmachen muss. War ich 4, 5 Jahre alt oder irgend sowas. Und da wäre das. Und das stimmte. Ich weiß das nicht mehr. hat er mir aber erzählt. Da muss ich damals bestimmt auch tierisch stolz gewesen sein und mein Vater vermutlich auch, ne? Aber wie dem auch sei, man freut sich dann über solche Sachen und später wachsen dann Leute raus, die können dann vielleicht auch was. Das möchte Gott mit dir auch. Also du darfst an Gottes Reich mitbauen. Und wenn durch dein Gebet jemand gesund wird, ja, dann musst du nicht jetzt neue Visitenkarten drucken und dies machen und jetzt hier der Heiler vor dem Herrn und kommt alle zu mir. Ja, dann bist du schon, dann hast du irgendwas nicht ganz verstanden. Es geht nicht um deine Ehre, es geht um Gottes Ehre. Aber dann darfst du froh sein. Oder ich habe, glaube ich, die Story auch schon mal erzählt, wie ein Pastor, das hat er mal erzählt, sagte, zu mir kam einer, den habe ich schon eine Weile so begleitet, er sagte, heute habe ich mein erstes Bahnticket gekauft. Der war vorher immer schwarz gefahren. Dann war er Christ geworden. Und das war eine Geschichte, ja, die meisten von euch würden sich wahrscheinlich in die Hose machen, wenn sie ohne Ticket irgendwo da einsteigen. Aber für den war das eigentlich normal. Der ist in die S-Bahn und sonst was immer rein und raus und so. Hauptsache, man wird nicht erwischt. Und jetzt war er Christ geworden irgendwo. Und hat gesagt, hey, Moment mal, wie geht das denn hier, ne? Und dann erzählt er ganz stolz, ich hab mir ein Ticket gekauft, bevor ich gefahren bin. Ja, der war stolz auf seinen Fortschritt. Ist das nicht cool? Ja, und das darfst du auch mal ruhig sein. Man muss ja nicht gleich hochnäsig werden, aber man darf sich doch mal dran freuen. Und meinst du nicht, Gott freut sich auch drüber? Ha, guck mal, er hat's geschnallt, es geht voran. Und das ist die Herausforderung auch für heute. Lass uns vorangehen. Wir wollen doch, wenn wir Braut Christi sind, wollen wir es doch schön machen für unseren Bräutigam. Also wird sich da irgendwas verwandeln. Es ist unser Bestreben, mit ihm eng verbunden zu sein. 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, wir werden verwandelt in sein Bild. Ja, aber nicht, vermutlich nicht, wenn du den ganzen Tag im Bett liegst und einfach nur schläfst und vor lauter Langeweile nicht weißt, was du tun sollst. Ja, du kannst dich nicht richtig in sein Bild verwandeln, das klappt einfach so nicht. Und das passiert aber auch nicht ganz automatisch, das hat was mit dem Leben zu tun, mit diesem natürlichen Wachstumsprozess. Das hat was mit dieser Verbindung zu tun. Du wirst auf einmal merken, Sachen sind anders. Es gibt Sachen, du wirst Christ und du weißt um so ein paar Sünden, die definitiv, wo du sagst, ist definitiv falsch, da brauche ich auch keinen Pastor für und nichts, der muss mir keiner erzählen, was richtig und falsch ist, das weiß ich auch selber. So. Und dann gibt es Sachen, die fallen dir vielleicht 10 Jahre später auf und denken, Mensch, da bin ich aber auch schon ein bisschen merkwürdig. Ich glaube nicht, dass das Jesus so gefällt. Und auf einmal wird das zu etwas, was du möchtest, was sich bei dir verändert. Das war überhaupt kein Thema bis jetzt. Und es geht weiter und weiter. Und irgendwann wirst du merken, Mensch, doch, ich bin schon sehr viel anders geworden. Das ist der Plan. Weil du möchtest doch deinem Bräutigam gefallen. Mancher Gedanke muss abgelegt werden, ne? Mancher doofer Gedanke. Manche Umgangsformen, die wir so haben. Manche Sprechweise vielleicht auch. Weil manche Worte, die man so benutzt, die so gängig sind, mit denen ich vielleicht aufgewachsen bin, weil alle um mich herum so geredet haben, die sind vielleicht doch sehr diskriminierend, sehr erniedrigend für andere. Die zeigen doch eigentlich, dass ich schlecht über andere denke. Vielleicht sollte ich die mal hinterfragen, ne? Ah, bist du schon mal richtig auf dem richtigen Weg. Passt das so, ne? Würdest du genauso reden, wenn Jesus leibhaftig neben dir steht, du neben deinen Freunden so, würdest du dann genauso reden oder würdest du denken, vielleicht doch einen anderen Sprachgebrauch? Ah, dann bist du auf der richtigen Spur zu merken, das passt nicht. Denn Gott hat doch seinen Geist in uns hineingegeben, der mit unserem Geist kommuniziert. Und da sollte es möglich sein, dass der auch was zu sagen hat. Und ich glaube auch meine Geschwister, also ihr, habt mir doch was zu sagen. Kann doch mal nötig sein, dass ihr mich mal darauf hinweist, dass da irgendwelche Sachen nicht ganz richtig sind. Ihr müsst mir nicht alles vorhalten und so. Manchmal ist es ja, immer in Dosen, ne? Aber manchmal ist es doch so, dass einer das noch nicht so richtig gecheckt hat. Und dann muss ihm das mal jemand sagen. Und dann fängt das Denken erst an. Dann fängt an, ups, ja, Tatsache, dann bin ich mal drauf gestoßen, dass man da vielleicht immer zu viel Porzellan zerschlägt oder so etwas. Wofür sind wir denn da? Warum baut denn Jesus seine Gemeinde? Warum ist das nicht einfach nur da so ein Leuchtturm und da so einer und da einer? Warum hat er gesagt, dass es Gemeinschaft gibt? Naja, weil ein Leib mit seinen Körperteilen, dieses andere große Bild, einfach zusammengehört, ne? Weil da Verbindung ist. Sein muss. Sonst ist Leichenfledderei, also wenn da so einzelne Körperteile irgendwo rumliegen. Ja, ein Körper, ein Mensch, eine Person besteht auch darin, dass die Teile verbunden sind, dass sie funktionieren zusammen. Also sind wir auch füreinander da. Wir tragen auch Verantwortung dafür. Ich muss dem anderen nicht alles vorhalten, nein, natürlich nicht. Aber ich darf ihm dem einen oder anderen vielleicht doch weiterhelfen. Und dann habe ich hier noch eine schöne Bibelstelle aus Epheser 5, Vers 25 bis 27. wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzel oder irgendeinen derartigen Fehler. Vielmehr so, dass sie heilig und untadelig sei. Der Satz, oder ja, das ist eigentlich ein Satz, Paulus hat da immer gerne lange Dinger gemacht, ist ja auch hier noch nicht zu Ende. Weil er fängt da ganz schlau mit an und da geht es um den Alltag, Umgang Männer und Frauen. Und dann haut er da so einen Klotz da rein, wo er das so richtig mal wieder ausbreitet. Und deswegen, dabei bleibe ich. Ihr dürft den anderen Teil gerne zu Hause lesen, Epheser 5. Steht bei vielen, zumindest in der Lutherbibel, steht da oben drin, glaube ich, die Haustafel oder so ähnlich. Also bei der alten Lutherbibel von 1912 als Überschrift. Da geht es um Umgang mit Männern und Frauen. Da sagt er eben, wie Christus die Gemeinde. Und dann kommt dieser spirituelle Teil sozusagen, ja, der doch die Braut für sich heiligt und hier steht, im Wasserbad des Wortes gereinigt hat. Weil er sie für sich in aller Schönheit hinstellen kann. Es gibt im Alten Testament ein Buch, das heißt Esther. Hat das jemand von euch schon mal gelesen? Ja, also der eine oder andere nickt, ja. Eine jüdische Geschichte, könnte man sagen. Da geht es darum, dass ein König, nachdem er seine Frau wegen unwürdigen Verhaltens einfach davongejagt hat, hat man ihm geraten, er soll sich doch die schönsten Mädels hier aus dem Lande kommen lassen und sich dann eine schöne Frau aussuchen, die dann einiges können muss und natürlich vor allem total super aussehen muss. Und da gab es dann, glaube ich, 12 Monate lang physikalische Vorbereitung. Also mit diversen Bädern, Kräutern und was weiß ich, Gedöns und auch Schulungen, bevor sie das erste Mal dem König gegenübertreten konnte. Er hier steht, im Wasserbad des Wortes gereinigt, um sie für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen. Gott ist interessiert daran, dass das Maximum aus dir rauskommt. Du sollst in Schönheit erstrahlen. Da ist einfach ein Interesse von des Bräutigams Seite her, ne? Und dann darf man sich all diese Bäder genießen. Hier steht das Wasserbad des Wortes. Was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass ich mich mit dem Wort Gottes umgebe. Dass das einen Einfluss auf mich hat, dass das mir nahe kommen darf. Ja, wenn ich mir in Ziegenmilch bade, dann ist das mindestens bis auf meine Haut. Und so darf das mit dem Wasserbad des Wortes auch sein. Das muss mich doch irgendwie betreffen. Das heißt, wir hören das Wort, wir reden über das Wort Gottes, über seine Gedanken. Wir müssen vielleicht nicht jede grammatikalische Form auseinanderpflücken, um uns intellektuell da total dran aufzugeilen, was wir denn alles da wissen. Es geht doch darum, dass Gottes Reden mich betrifft. Also was hat das mit meinem Alltag zu tun? Sollen darin baden, nicht in schlauen Ideen. Ich habe das auch mit Sicherheit schon mal erzählt, ist halt sehr einprägsam gewesen, dass ich während meiner Vorbereitung am Ende des Vikariats in der Uni in Greifswald war, in der Bibliothek, und da über ein Buch gestolpert bin von 600 Seiten, so ein Wälzer. Das hatte den Titel Die Briefform des Neuen Testaments. Es ging nicht um den Text da drin, es ging um die Form der Briefe. Wie sie geschrieben, wie sie aufgebaut waren und, und. Nur die Form. 600 Seiten. Man kann sich intellektuell schon ganz schön geil vorkommen, wenn man da so oben rumklettert. Und was bringt mir das im Alltag? Nichts. Aber auch gar nichts. Ganz anders, als wenn jemand sagt, geh hin und tu das Gleiche. Ne? So, dann weißt du, was du zu tun hast. Also, wie verbringst du deine Zeit? Bis zur Hochzeit. Ne? Weiterentwicklung, Reifung, Jesus ähnlicher werden, uns reinigen lassen durch das Wort Gottes. Was bedeutet das, uns reinigen lassen? Das hat wahrscheinlich doch ganz viel mit Erkenntnis, Erkennen und Tun zu tun. Ich werde ja nicht rein dadurch, dass ich nur was höre. Sondern ich muss dann ja irgendwie was richtig tun. Und da sind wir wieder gefragt. Ja, klar muss ich was tun. Aber leisten muss ich vielleicht nicht so viel. Leisten hört sich für mich dann immer eher an, ich habe einen schlauen Gedanken, welches Niveau ich erreichen muss und dann strenge ich mich an, das zu schaffen. Nee, aber ich soll auf Gott hören. Und dann wird daraus im Idealfalle Erkenntnis erwachsen und auch Willigkeit, weil Gottes Geist ja in mir ist. Und wenn ich dem Raum gebe, dann wird es mir auch letztlich ein Bedürfnis sein, auch da, wo das schwerfällt. Weil wir haben alle irgendwie unsere Liebeleien, sag ich mal, wo wir sagen, ja, da hänge ich so ein bisschen dran. Ne? Aber auch da, wo es schwerfällt, wo es uns erstmal widerstrebt, wird trotzdem gleichzeitig eine Willigkeit da sein, das zu ändern, wenn ich weiß, dass mein Bräutigam das geändert haben möchte. Das gehört dazu. Also so gesehen muss man immer eine Tätigkeit schon dabei haben. Ne? Jakobus sagt ja mal, beweis mir mal deinen Glauben ohne deine Werke. Das klappt nicht. Ich muss das sehen. Dann habe ich einen Beweis sozusagen, dass bei dir innen drin auch was anders geworden ist. Ist es nicht so, dass das eigentlich bedeutet, Jesus kann dich herausfordern und du folgst? Es ist, also ich weiß nicht, was normal ist. Ich weiß, dass es in meinem Leben so ist, dass es nicht jeden Sonntag so ist. Dass ich total angesprochen bin und dann wieder einen Plan sozusagen für die Woche habe. Oder für etwas auch angesprochen, wo ich was begradigen muss oder ermutigt bin für eine bestimmte Sache, weil ich jetzt gerade vor... Ist nicht jedes Mal so. Ich weiß auch nicht, was da normal wäre. Aber wenn das nie der Fall ist, weil ja eigentlich du schon seit 40 Jahren dabei bist und das alles weißt, dann ist was faul. Dann ist das so ein altes Ehepaar, ne? Sind zwar noch nicht geschieden, aber wir leben eigentlich irgendwie nebeneinander her. Das wäre traurig. Wir sind gerade verlobt. Vergesst das nicht, ne? Ist vielleicht eine lange Verlobungszeit, aber in dem Status sind wir. Dann darf sich doch in unserem Verhalten, unserem Denken was ändern. Und ich meine auch als Leiter in der Gemeinde, die haben doch auch was zu sagen. Nicht, dass sie immer alles richtig machen, das wäre vermessen. Sind alle kein Papst und bei dem ist das auch vermessen. Aber sie haben was zu sagen. Und manchmal zeigt sich daran, wie in meinem Arbeitsalltag auch. Guck mal, ich bin jetzt in einem Alter, wo es geradezu logisch ist, wenn ich nicht an der Spitze bin, bin ich irgendjemand untergeben. Und das ist immer ein Jungspund, oder? Ja, also zwangsläufig sind die jünger als ich. Ja, ich bin jetzt über 60 und wenn jemand mit 30 oder so die Abteilung übernimmt, dann ist der jünger. Wenn ich sagen würde, ich lasse mir doch von so einem Jungspund nichts sagen, ist das nicht richtig, sondern dann ist das eine Charakterschwäche. Und deswegen muss auch ein Gemeindeleiter nicht alles richtig machen und so. Manchmal gibt es auch gar nicht immer richtig und falsch. Aber wenn wir zusammen durchgehen wollen, dann muss es ja jemand geben, der irgendwie was leitet. Und von daher wird sich dann manchmal auch zeigen, wie unser Charakter so ist. Schließlich tragen die auch eine Verantwortung dafür. Die werden von Gott zur Rechenschaft gezogen. Hast du dafür gesorgt, dass die Leute ernährt wurden? Hast du gesorgt dafür, dass der da nicht von der Mauer kippt? Hast du mir nicht gesagt, dass das da ein bisschen schmal ist, dass das lebensgefährlich ist, was er da macht? Und nö, das muss er selber wissen. Ja, du, aber ich hatte dich dafür hingestellt, dass du auf meine Schäfchen aufpasst. Ja, da muss das Schaf eben auch mal folgen. Gehört dazu. Können wir uns alle an die eigene Nase fassen, wie wir das so handhaben, ne? Egal gegenüber wem, ne? Meine Leitung ist dafür zuständig, dass das Wasser auch im Bad ist, ne? Dass die Badewanne gefüllt wird. Dass das Wasserbad im Wort auch da ist. Dass hier nicht schlaue Gedanken produziert werden, sondern dass Gottes Wort hier ist. Und die Frage wäre, so wollen wir das gemeinsam machen? Mein Wunsch wäre das so, dass wir gerade in diesem kommenden Jahr auch wirklich sagen, das wollen wir. Wir wollen in diesen Sachen vorankommen. Wir wollen uns entwickeln lassen. Ich will das für mich. Du hoffentlich für dich. Wäre schön. Ja, wollen wir das? Willst du dich freuen drauf, dass deine Hochzeit kommt und sagen, ja, das ist ein geiles Ziel. Hochzeit. Doch, man kann auch mal träumen. Man kann sich auch solche Sendungen mal angucken. Man kann sich da auch von inspirieren lassen. Was treibt die denn immer alles so? Ja? Ihr müsst nicht jede Hochzeitssendung da angucken, da gibt es viel Scheiß auf gut Deutsch, weil das alles irgendwie vermarktet wird und du denkst manchmal, die sind alle so krank. Es geht hier um echte Liebe. Dein Bräutigam, dem bist du sein Leben wert. Da darf man ruhig mal ein bisschen verliebt sein gegen so einen Kerl, ne? Also, das ist, Jesus hat dich lieb. Und wenn du sagst, ja, ich möchte dir folgen und ich danke dir dafür, dass du mir meine Schuld vergeben hast und ich will einfach mit dir Gemeinschaft haben, dann ist es dein Bestreben, ihm ähnlicher zu werden. Was hast du zu sagen? Was hast du mir zu sagen? Wo kann ich da noch anders werden? Wo muss ich noch anders werden? Wie kann ich dir sozusagen helfen bei deinem Plan? Nicht, ich habe ja auch Kapazitäten, du könntest mal anfragen, ob ich diesen Bereich noch übernehmen kann. Nee, darum geht's nicht. Du bist ja so ein Empfänger und darfst sagen, hier, das darfst du mal machen. Kannst du auch mal das Geschirr hier ausräumen? Kannst du auch mal das machen? Und jetzt will ich dich mal benutzen. Du sprich mal mit dem geht es gerade schlecht. Frag ihn doch mal, ob du mit mir über ihn reden kannst. Kann ich mal für dich beten, ne? Passiert vielleicht nichts. Du kriegst keine reingehauen, bist nicht besonders gelobt dafür. Kannst du trotzdem machen, ne? Vielleicht passiert auch irgendwas ganz Spezielles, wie auch immer. Aber kannst du nicht mich mal zu ihm bringen, zu ihr? So darf man mal einen Platz einnehmen, ne? Wollen wir das gemeinsam machen? Das wäre mein Wunsch, dass wir sagen, wir wollen weiterkommen. Wir wollen nicht uns hier treffen, damit wir uns treffen und damit wir unsere tägliche oder wöchentliche Dosis an Predigt und Lobpreis abgekriegt haben, sondern es geht ja eigentlich darum, wir wollen doch Jesus ähnlicher werden. Wir wollen bereit sein, ihn zu heiraten. Wir wollen schön für ihn sein. Er soll stolz auf uns sein. Also stolz in diesem positiven Sinne. Nicht stolz mit Hochmut, sondern dieses Freudige, dieses Erwartende. Warte da nicht einfach ab, wird schon irgendwie passieren. Er wartet auf uns Und er ist jeden Tag da. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Also er hat jeden Tag Interesse. Er sagt auch nicht, ja, meine Herren, 2000 Jahre schon her, bin aufgefahren und wir haben um 2000 und Dings, dann werden wir das mit der Entrückung machen. Bis dahin warte ich einfach mal ab. Nee, Gott ist aktiv. Jesus ist aktiv, jeden Tag. Und er möchte auch jeden Tag mit dir verbringen. Amen.